Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und was erleben wir da? Was sehen wir da seit vielen Tagen? Mutige Menschen auf den Straßen im Iran. Viele davon Frauen, viele junge Menschen und viele, die in den Unis des Landes sind. Studierende, auch Professoren. Vor Ort berichten ist schwierig, also hat sich Karin Senz Filme im Netz angeschaut, um diese Eindrücke hier gesammelt.
Es ist eins der unzähligen Videos im Netz vom Wochenende. Unscharf gedreht, sodass keine Gesichter erkennbar sind. Es soll Studentinnen und Studenten der renommierten Teheraner Scharif-Universität zeigen. Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das Evin-Gefängnis in eine Universität, singen sie. Denn viele Studentinnen und Studenten, die die Sicherheitskräfte bei den Protesten festnehmen, bringen sie angeblich in das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis. Auf anderen Videos sind auch Frauen in Hijab, also Kopftuch und Chador, bei den Uni-Protesten erkennbar. Vor der Uni protestieren angeblich auch Eltern und Angehörige. Sie fordern, die Festgenommenen müssen freigelassen werden, teils wissen sie gar nichts über ihren Verbleib. Auf den Straßen gibt es Hubkonzerte. Angeblich blockieren Autos Zufahrtsstraßen zu der Teheraner Uni, um Sicherheitskräften den Weg zu versperren.
Ali Fatollah Nejad ist deutsch-iranischer Politologe. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Welche Rolle spielen also die Unis für diesen Protest?
Also zunächst einmal muss man, glaube ich, darauf hinweisen, dass in der modernen iranischen Geschichte die Universitäten immer an vorderster Front waren im Kampf gegen Diktatur und für Demokratie in Iran. Also die politische Involvierung, gesellschaftspolitische Involvierung auch der Studentenschaft ist nichts Neues.
Das haben wir, glaube ich, sogar schon in eine völlig andere politische Richtung 1979 erlebt, ne? Bei der Islamischen Revolution damals.
Das stimmt. Zunächst einmal war das damals keine islamische Revolution, sondern später haben eigentlich die Islamisten diese Revolution islamisiert. Aber sie haben dennoch recht, die Studentenbewegung hat damals, war auch im Kampf gegen Diktatur. Es gab damals die Konföderation iranischer Studenten, die auch außerhalb des Landes sehr, sehr gut organisiert waren, die auch in Deutschland die ganzen Anti-Schah-Proteste gemacht haben. Allerdings war die andere Komponente, also Kampf für Demokratie, damals anders, weil damals gab es einen antiimperialistischen Zeitgeist, der Antiamerikanismus hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, sodass eigentlich ein großes Defizit natürlich der gesamten iranischen Revolutionsbewegung, die das Ignorieren von Demokratie und Menschenrechten war, auch von Frauenrechten. Das ist allerdings jetzt anders bei der heutigen Studentenbewegung in Iran. Sie sehen ganz eindeutig die Zentralität von Menschenrechten, auch von Demokratie. Die Freilassung beispielsweise von politischen Gefangenen gehört zu den wichtigsten Forderungen. Also ich glaube, die Studentenbewegung in Iran hat die Lehren aus der Geschichte gezogen.
Die Lehren aus der Geschichte, heißt das auch, dass diese Studentenbewegung von heute so stark, so vernetzt, so auch verwurzelt ist in der iranischen Gesellschaft, dass sie diesen Protest, oder kann man es fast schon Revolution nennen, anführt und letztlich darüber mitentscheidet, ob er gelingt oder nicht, ob es einen Umsturz, eine Reform, vielleicht sogar eine Revolution geben wird?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man durchaus sagen muss, dass die Islamische Republik nicht reformierbar ist. Deswegen gibt es gar nicht so viel Spielraum. Ob es jetzt wirklich zur Revolution führt, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber die Studenten sind Teil dieser größten gesellschaftlichen Basis, die wir bei Protesten jeher in der 4-jahrzehntelangen Geschichte der Islamischen Republik gesehen haben. Die Frauen und die Jugend sind an vorderster Front. Also insgesamt kann man, glaube ich, zwei Gruppen ausmachen. Das sind einmal die 16- bis 25-Jährigen, also die Definition von the youth, die an vorderster Front sind. Das sind allerdings auch die Gruppe von 25- bis 30-Jährigen, die dann einhergehend sein müsste mit den Studenten. Und diese Studenten in Iran leiden überproportional, wie auch die Jugend und die Frauen, an Arbeitslosigkeit. Es gibt eine sehr, sehr hohe Graduiertenarbeitslosigkeit. Und die gehören sicherlich auch zur Schicht der sogenannten Middle Class Poor, also jene, die Mittelschichtsqualifikationen, also Universitätsabschlüsse verfügen, dementsprechende Aufstiegsmöglichkeiten erhoffen, allerdings sozioökonomisch verarmen. weil die politische Ökonomie der Islamischen Republik ideologisch grundiert ist, sodass man eigentlich eher nur Aufstiegschancen hat, falls man regime-loyal ist und auch zu den richtigen Clans gehört. Mit anderen Worten gibt es auch, glaube ich, wenig Illusion, auch innerhalb der Studentenschaft, dass entweder das System reformierbar wäre oder aber, dass die Studenten ein gutes Leben haben werden mit dem Fortbestand dieses Systems.
Wird denn dann klar, was eigentlich die Studierenden, was für ein Iran sie wollen? Man könnte sich vorstellen, dass es bei den Studierenden vielleicht noch andere Interessen gibt, sich eben international stärker zu vernetzen. Gerade in der akademischen Welt ist das ja nun wirklich ganz besonders wichtig, ganz zu schweigen von der Forschungsfreiheit, von dem Kampf gegen die Zensur, gerade bei den Geisteswissenschaften. Also da gibt es ja gerade in der akademischen Welt, in der Uni-Welt noch vielleicht ganz besondere Bedürfnisse. Was ist eigentlich da in den letzten Jahren überhaupt möglich gewesen an den Unis?
Sie haben die Geisteswissenschaften angesprochen, ich würde die Sozialwissenschaften hinzunehmen. Das sind jene Bereiche, die am meisten eingeschränkt sind, weil kritische Forschung da unabdingbar ist. Und da gibt es natürlich große Einschränkungen in Iran. Es gibt auf der anderen Seite natürlich, Sie haben die Sharif University of Technology angesprochen, Irans MIT sozusagen, das ist Elite-Universität des Landes. Innerhalb eines politischen Systems, das sehr stark auf die Naturwissenschaften und auf Technologien und so weiter ausgerichtet ist. Da gibt es sicherlich mehr Entfaltungsmöglichkeiten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Studiengang, jeder Absolventenstudiengang der Sharif University of Technology, die landen zu 95% im Ausland. Sie landen alle an den Elite-Universitäten in den USA, aber auch in Europa, in manchen technischen Universitäten. Das bedeutet, wir haben es in Iran natürlich mit einem der höchsten Braindrain-Raten der Welt zu tun, weil, wie ich vorhin skizziert habe, es kaum Hoffnungen im Land mehr gibt. Deswegen verlassen all diese jungen Köpfe auch das Land. Und wir dürfen nicht vergessen, dass laut auch iranischen Angaben der Verlust an Humankapital durch Braindrain die jährlichen Einnahmen durch die Öleinnahmen übersteigt. Das ist also ein unglaublich großer wirtschaftlicher Faktor. Politisch gesehen ist diese Abwanderung für das Regime gar nicht so schlecht, weil das natürlich kritischer Geister sind. Das sind Leute natürlich mit intellektuellem Anspruch, die die Gesellschaft kritisch sehen, und besser, man hat diese Leute im Ausland als im Inland, wo sie dann Unruhe stiften können.
Wie würden Sie denn den Druck und die Macht der Universitäten jetzt einschätzen? Also hier geht es ja offenbar auch ans Eingemachte für den Iran. Könnte es dann am Ende sein, dass eben die akademische Welt diese Proteste so weit anführt, dass sie eben auch in andere soziale und kulturelle Schichten dieses Landes hineindringen, und dass es wirklich, was Ihre Prognose nach den Einschätzungen, das, was Sie hören, auch von Ihren Quellen vor Ort, dass es tatsächlich zu einer Revolution kommen könnte, dass schon in wenigen Wochen wir vor einem anderen Iran stehen?
Trotz der avantgardistischen Rolle, historischen Rolle auch der Studentenbewegung, ist die Studentenbewegung ein Puzzle. Die Explosivität der jetzigen Situation erklärt sich, dass es schichtenübergreifend und ethnienübergreifend ist. Also all jene Komponenten, die wir gar nicht so sehr bei den letzten landesweiten Protesten, die es auch gegen das Regime gegeben hat, gesehen haben. Aber das, diese intersektionelle Allianz, ist das, was gefehlt hat in den letzten Jahren. Und das ist das, was wir nunmehr haben. Wir haben auch eine große Unterstützung durch iranische Prominente und Celebrities. Ob es nämlich zur Revolution kommt, da muss man noch zwei andere Aspekte hinzunehmen. Einmal, ob die Elitenebene am Bröckeln ist oder nicht, das muss man sehen, davon gehe ich eher nicht aus.
Das ist die politische Ebene oder die religiöse Elitenebene, die Sie meinen? Oder ist sich denn die akademische Welt überhaupt einig gegen das Regime?
Ich glaube, allein die Braindrain-Zahlen zeigen sehr deutlich, dass die Leute mit ihren Füßen abstimmen und das Land verlassen. Klar, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Dekane der wichtigsten Universitäten von oberster Staatsebene ernannt werden. Die Erstürmung der Sharif-Universität wäre ohne grünes Licht und Kollaboration seitens des Dekans nicht möglich gewesen. Aber dieser Angriff auf Sharif war das Kalkül des Regimes, war das Zentrum dieser Studentenbewegung zunichte zu machen. Allerdings ist das eine Fehlkalkulation. Trotz der Zentralität der Sharif-Universität ist der gegenwärtige Protest auch an den Universitäten dezentral. Und deswegen wird es nicht zu einer Niederschlagung der gesamten Studentenbewegung führen.
Das sagt Ali Fatollah Nejad, deutsch-iranischer Politologe, über die Rolle der Unis bei den Protesten im Iran. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.